Und dachte, okay, wow, ein bisschen früh, aber gut, so müde und schlapp und irgendwie nichts mehr auf die Kette bekommen und so. Hab dann aber irgendwann mit meiner Heilpraktikerin herausgefunden, dann sagte sie, nee, Hormone, alles gut, da haben sie noch ein paar Jahre, Frau Garcia. Sie sind einfach platt, ihr Körper ist platt, da ist nichts mehr da an Energie. Also ein körperlicher Burnout.
Braucht es erst jemanden extern, ja, um das zu merken. So. Das ist verrückt, ne?
So, und dann saß ich da und sie so, was haben Sie denn die letzten Jahre gemacht? War schon anstrengend. Da habe ich gedacht, hab halt viel gearbeitet. So. Und da merkte ich dann aber irgendwann, nee, stimmt schon. Und ich muss mich auch gerade wirklich zu Projekten auch richtig aufraffen. Und es ist kräftezehrend. Und da begann es dann, das war so für circa vor 2 Jahren, dass ich Dinge verändert habe für mich.
Kochen und Kohle aus dem Leben erfolgreicher Foodblogger. Mit spannenden Hintergrundgeschichten, interessanten Foodfacts und Erfahrungen aus der Selbstständigkeit als Content Creator mit Jasmin und Daniel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kochen und Kohle. Heute mit einem Spezialgast. Aber erstmal, wir sind Jasmin und Daniel von Fitellien Cook und 15 Minuten Rezepte. Und zu Gast ist die wundervolle Christine von Tricky Tine, bekannt von Instagram mit ihrem Blog, mit E-Books, mit eigenem Wein. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Yeah. Hallo ihr zwei, danke für die Einladung und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Wir freuen uns auch riesig und danke, dass du den weiten Weg aus Stuttgart bis hier in unser Podcast-Studio aufgenommen hast. Das ist nicht selbstverständlich und Jasmin und ich sind schon sehr, sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch. Wir waren gerade schon zusammen Mittagessen und haben schon ein bisschen reingeluschert in deine Erfahrungen in dem Bereich und wollen diese ganzen Eindrücke, die wir gerade schon ein bisschen anschnuppern dürften, jetzt hier in diesen Podcast bringen, weil du bist ja schon seit 2014 in dem Bereich unterwegs, wenn ich das jetzt richtig zusammengebracht habe, und auch relativ lange selbstständig. Und das ist halt etwas, was wir beide noch nicht ansatzweise erreicht haben.
Wir hatten auch jetzt im Vorgespräch schon so ein bisschen das Thema erfolgreich sein. Wann ist man erfolgreich? Wir heißen ja Kochen und Kohle, zwei erfolgreiche Foodblogger, aber woran? Wir haben es natürlich ein bisschen provokativ gesagt, aber was heißt eigentlich Erfolg? Vielleicht kriegen wir das irgendwie im Laufe dieser Folge mal definiert, dass das ja nicht so nur ein einzelner Bereich ist, sondern das kann ganz unterschiedlich und facettenreich definiert werden. Und das, was du erzählt hast, finde ich persönlich schon sehr inspirierend. Ich habe mich schon, habe ich dir eben auch schon gesagt, schon auf das Gespräch sehr gefreut und bin wirklich froh, dass du da bist.
Ja, danke für eure warmen Worte und es hat mich nichts aufgehalten, als eure Einladung kam und ich wusste, ich werde auf jeden Fall von Stuttgart nach Bielefeld reisen, um mit euch hier in diesem Studio zu sitzen und mit euch austauschen zu können und da freue ich mich sehr drauf. Und 2014 und zwar war das der 11. Mai 2014 um 11.11 Uhr, ich weiß es noch ganz genau, ich saß in meiner Küche mit einem Glas Champagner. Ich war auch alleine in dem Moment, es war mir wichtig und habe auf Go gedrückt. Und mein Blog trickytine.com war online. Mhm. Und es war ganz verrückt, weil ich wusste in diesem Moment, das wird jetzt mein Leben verändern. Krass. Und es kam auch wirklich so. Und deswegen bin ich so unglaublich dankbar, wenn ich so jetzt zurückschaue auf 11 Jahre, dass diese Entscheidung und natürlich auch alles, was davor war und danach kam, mit meinem Leben gemacht hat oder was ich aus meinem Leben gemacht habe, mit diesem Foodblog, aber auch mit allem, was dazu gehört, war einfach einer der bereicherndsten Jahre und auch der lebensveränderndsten Jahre, auf die ich zurückschauen kann.
Richtig cool. Ich freue mich auch noch mehr davon zu erfahren. Das heißt also, du hast mit dem Blog angefangen. Ne? Du hast wie lange den Blog schon vorher betrieben und war es direkt ein Foodblog oder? Das heißt, Food Passion ist schon immer da gewesen.
Total. Food Passion immer da gewesen. Wahnsinnig gerne gegessen, immer sehr gerne gekocht, immer grottenschlecht gebacken. Und verrückterweise habe ich mit
einem Backen. Oh, das kann ich gut nachvollziehen. Ja.
So, also wirklich jeder Rührkuchen kam entweder verkohlt außen und innen irgendwie noch weich aus dem Ofen. Und witzigerweise habe ich mit Kuchenrezepten angefangen. Also Tricky Tine war eigentlich ein süßer Blog.
Das ist ja verrückt.
Ja, und ich habe das Ganze auf Facebook damals angefangen mit Torten. Und habe mir selber mein Wissen auf YouTube und von anderen Foodblogs quasi angeeignet. Und ich fand es damals total faszinierend, dass es Menschen da draußen gibt, die mir ihre Expertise schenken und von denen ich so viel lernen kann und habe wirklich wie eine Wahnsinnige angefangen zu backen. Mhm. Habe direkt so zweistöckige Fondant-Torten gemacht und es hat mir so viel Freude gemacht. Und ja, und dann war das einfach ein ganz klassischer Weg zu sagen, ich starte jetzt meinen Foodblog.
Und das alles dann natürlich noch nebenberuflich oder schon direkt als Hauptberuf?
Genau, alles nebenberuflich. Ich habe damals in der Softwarebranche gearbeitet, IT-Branche und Jahre davor noch im Textilvertrieb. Also ich habe wirklich auch Jahrzehnte ganz klassisch im Angestelltenverhältnis gearbeitet, was mir aber auch geholfen hat, einfach auch eine gewisse Ernsthaftigkeit auch direkt mitgebracht und auch einfach auch verstanden, verlässlich zu sein und so weiter und Dinge auch auf den Punkt abzuliefern. Es waren alles Dinge, die ich dann einfach auch schon gelernt hatte. Und genau, und 2014 ging dann mein Foodblog online. Ich wusste damals zum Beispiel auch schon, ich möchte unbedingt eine wiedererkennbare Food-Ästhetik. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir, schwäbisch wie ich war, meine erste Kamera gekauft und dann per Trial and Error angefangen, das Essen zu fotografieren mit ganz vielen schrecklichen Ergebnissen. Und dann war aber ein gutes Ergebnis dabei und aus dem habe ich gelernt. Es ist eben auch mein Prozess, dass ich ganz viel durch eigenes Ausprobieren erlerne. Und Jahre später, Fun Fact, war ich dann, wurde ich angefragt von einer der größten Kamerabrands und bin Botschafterin dann geworden, also als Autodidaktin. Ja.
Das ist wirklich super interessant. Und du hast ja schon relativ schnell, konnten wir gerade schon erfahren, den Weg in die Selbstständigkeit gewagt. Ja. Und ich weiß, dass aus vielen Gesprächen auch schon mit Jasmin, das ist ja schon nicht so einfach, ne? Gerade auch als Frau in so einem Business, da quasi zu sagen, ich lasse jetzt alles hinter mir, ich starte komplett neu in einem Bereich, der ja noch gar nicht wirklich so entwickelt ist. Was hat dich davon überzeugt, dass du das machst?
Ja, überzeugt hat mich diese unglaubliche Freude, die ich dabei hatte. Also diesen ganzen Blog zu betreiben, das war damals gar nicht irgendwie diese Vision, das muss jetzt mein Beruf werden, sondern es war wirklich dieser Antrieb, diese wahnsinnige Freude und so viel Lernkurve. Und habe das, weil du fragtest, ich habe das damals noch während meiner Festanstellung dann betrieben, habe aber dann sehr schnell auf 80% reduziert, dann auf 60%. Und in der Zeit kamen dann auch sehr schnell Anfragen rein für erste Kooperationen.
Aber nochmal, weil es ja ein ganz anderer Weg ist, als so wie wir jetzt beide gestartet sind. Wir sind ja über Social Media, über die Reichweite. Das heißt, du hast Kooperationen für deinen Blog dann umgesetzt. Also da hatte Instagram oder Social Media noch keine Rolle gespielt.
Genau, richtig. Es war wirklich noch eine andere Welt. Also da waren Foodblogs oder Blogs selber einfach auch noch so die Basis auch für Kooperationen. Zum Teil wurde dann vielleicht noch ein Instagram-Post mitverkauft. Aber das war wirklich, das meiste waren reine Blog-Kooperationen. Da hat sich viel gewandelt in der Zeit. Ich habe so viele Trends kommen und gehen sehen. Ja. Auch das ist super spannend in 11 Jahren, wie sich auch dieses komplette Business auf den Kopf gestellt hat, wie viel sich verändert hat. Mein Business heute sieht komplett anders aus als das vor 11 Jahren. Sieht aber auch komplett anders aus wie letztes Jahr. Also auch da auf diese Wandlungen sehr schnell eingehen zu können und auch Konzepte neu aufzustellen, sich ständig auch anpassen oder auch verwandeln zu können, ist schon auch eine der Herausforderungen, aber macht es halt auch wahnsinnig spannend.
Genau das ist das ja, dass man in diesem verrückten Haifischbecken, der ja heute anders ist, als er morgen sein wird, ne, oder das heute anders ist, dass man da relevant bleibt.
Ja.
Und das ist ja wirklich, und nicht nur relevant bleibt, sondern sich auch weiterentwickelt und auch größer wird und irgendwie neue Projekte umsetzt. Und das jetzt schon seit 11 Jahren zu machen, das ist verrückt. Das ist wirklich, also meinen allergrößten Respekt dafür. Das ist Wahnsinn.
Ne? Ich finde vor allen Dingen 11 Jahre in einer Branche, die halt sehr schnellen Wandeln unterzogen ist. Das bedeutet aber halt auch, würde ich dir jetzt unterstellen, dass du auch ein paar Metamorphosen durchlebt hast?
Diverse. Und es ist ongoing. Das hört auch nie auf. Das merke ich auch. Vielleicht nochmal ganz kurz reisen wir nochmal zurück. Was war dann, also was hat mich dazu bewogen, diesen Schritt dann zu gehen? Ja. Also ich war dann schon auf 60%. Und das war dann so 2016, habe ich dann einfach auch diesen Wandel bemerkt, dass mehr Brands auf mich zukamen. Und das war so ganz klassisch in den USA, war Blogger, Creator, einfach auch schon von den Firmen, die haben ihre Marketingbudgets einfach auch ganz klar dahin geschiftet, weil sie eben auch gesehen haben, wir können über die so eine starke Zielgruppe ansprechen mit unseren Produkten. Und ich merkte auch, es kamen immer mehr große Brands auf mich zu und ich habe das dann mal hochgerechnet und dachte mir, boah, wenn ich das jetzt 100% mache, verdiene ich mehr, als ich hier jemals in der Bude bekäme und habe auch noch so viel Freude dran. Und schlussendlich, ich habe es mit wenigen Menschen besprochen damals, meine Pläne. fast jeder hat mir abgeraten und hat gesagt, hey, Tine,
immer ist,
dieses ne? Internet,
don't
ne?
do it. Was hast du davor? Das ist doch ein Hobby. Denk an deine Rente. Also diese ganz klassischen, auch so, ich sag mal, aus so einem Angstkorsett
diese
heraus.
Bedenken ne?
auch.
Ja, ja.
Ich bin ihnen aber super dankbar, weil ich sage immer, das waren meine Prüfer, ob ich wirklich an mich glaube. Und ich habe an mich geglaubt und ich habe zu jedem gesagt, sprechen uns in einem Jahr nochmal. Und innerhalb eines Jahres ist das dann auch wirklich durch die Decke gegangen.
Kann ich total nachvollziehen. Mir hat es genauso wie bei dir war das, dass jeder Zweifel, der von außen an mich herangetragen wurde, konnte ich dann halt abhaken, weil das habe ich schon überlegt für mich und ich wusste, ja, okay, weiß ich, nehme ich in Kauf, wird schon irgendwie, ne, so. Und für mich war das genauso, wie es bei dir war quasi, dass ich das nicht noch zusätzlich an, also es hat mich nicht weiter verunsichert, sondern eigentlich auch gesagt, ja, aber ich weiß. Also das ist jetzt nichts, was ich noch nicht gewusst habe.
Total. Und die Menschen im Außen, die auch mit diesem Business nichts zu tun haben, können das im Detail auch nicht so einsehen. Und selbst damals auch nicht. Das war eine Welle, die dann kam, so 2017, 2018. Auch nochmal vermehrt mit dem Fokus auf Instagram, was dann da alles möglich war.
Ja.
War das schon auch krass. Und auch als eine der ersten, so selbstständig zu sein mit so einem Blog-Business, hatte dann auch zeitgleich unser Studio renoviert. Wir konnten also noch mal mehr Produktion machen. Dann kamen die ersten Mitarbeiter. Und das war schon auch wirklich eine Zeit, wo viel abverlangt hat von mir, aber wo ich mehrfach über eigene Grenzen gesprungen bin und auch sehr schnell für mich innerlich gewachsen bin.
Das ist total spannend, weil es ja grundverschieden zu dem ist, was wir erfahren und was wir erlebt haben. Vielleicht kannst du für den Hörer des Podcasts noch einmal kurz darstellen, wie genau setzt sich denn dein Business so zusammen? Bei uns ist das ja, wir haben diese riesigen Instagram-Accounts, das ist so quasi unser Fundament.
Ja.
Dann haben wir unseren Foodblog und dann haben wir noch unsere Bücher und so weiter und so setze ich das alles zusammen. Wie genau ist das denn bei dir?
Von welchem Jahr sprechen wir?
Weil es ist super spannend. Wie war es am Anfang? Wie war es in der Mitte und wie ist es jetzt vielleicht?
Ja. Vollkommen unterschiedlich und kein Jahr gleich dem anderen. Das ist so verrückt, weil ich auch Jahre vergleiche.
Irre.
Und das, was letztes Jahr bei mir total gut funktioniert hat, hat sich dieses Jahr wieder schon komplett gewandelt.
Verrückt.
Auch weil ich manche Dinge auch so nicht mehr mache, weil ich mich anders oder neu entschieden habe und auch ich die Segel immer noch mal neu ausrichte. Aber ich sag mal, am Anfang war es wirklich zu fast 100% Blog-Business. Da waren auch die Firmen total interessiert dran, einfach auch so langlebigen Evergreen-Content mit denjenigen auf dem Blog zu haben oder auch dann schon Nutzungsrechte auch zu bekommen oder Fotostrecken und so weiter. Das ist eigentlich auch ein Anteil, der bis heute sehr gut funktioniert. Der Fokus heute, muss ich sagen, ist natürlich auch nach wie vor Kooperationsgeschäft. Da kann ich sagen, dass ich einfach schon seit Jahren wahnsinnig tolle und langfristige Partner habe, die ich alle sehr, sehr liebe und wir uns auch so gut kennen und und deswegen ist unglaublich gut funktioniert. Ich auch wenig Neukunden annehme oder auch wenn dann sehr genau einschätze, was gut passt und was nicht. Und mittlerweile verrückterweise auch wieder mein Blog-Business.
Also
ich setze wieder neu auf den Blog, aber ein bisschen anders, dass ich sage, ich habe ja über 700 Rezepte auf diesem Blog. Also der ist einfach über die Jahre so groß gewachsen. Und ich habe irgendwann auch verstanden, das ist wie mein digitales Gold. Und habe dann vor anderthalb, zwei Jahren begonnen, auch den Blog strategisch zu monetarisieren. Habe auch geschaut, dass ich quasi den Traffic, also die Reichweite des Blogs nochmal mit erhöhe. Und man sagt immer so schön, passives Einkommen. Am Ende ist es nicht passiv, weil wir immer irgendeine Vorarbeit geleistet haben.
Es fühlt sich etwas passiver an.
Ja.
Weil man ja auch Geld verdient mit dem Blog an Tagen, an denen man gerade nichts für diesen Blog tut.
So ist es.
Kann man das, glaube ich, schon so sagen. Und wenn dich das interessiert jetzt als Hörer, wir haben über genau das Thema ja schon mit einer wunderbaren Gästin, mit der Sina gesprochen. Die kennen wir alle hier. Das ist ja super, super interessant, haben wir nämlich gerade festgestellt. Und wenn du dich für das Thema Blog-Business interessierst als Hörer, dann hör dir diese Folge doch gerne mal an. Müsste, glaube ich, Folge 6 irgendwie ganz am Anfang sein, weil uns ganz wichtig war, dass wir die Sina mit am Anfang mit reinnehmen, weil wir alle irgendwie so unsere Blogs auf ihrem Blog aufgebaut haben.
Und also wir beide zumindest.
Genau, wir beide. Die hat uns so in diese Welt eingeführt. Das nur dazu, ohne dich jetzt unterbrechen zu wollen. Das hat so wunderbar gerade gepasst.
Total. Und die Folge liebe ich übrigens auch. Und ich finde sie so wertvoll, weil wir haben vorher schon kurz drüber gesprochen, weil sie hat so was Unaufgeregtes.
Ja.
Und ich finde diese Entscheidung auch von Sina zu sagen, ich fokussiere mich einfach so, wie ich mich wohlfühle. Und das ist einfach auch mein Blog. Da habe ich den Hut auf, da bin ich keinen Algorithmen unterlegen, sondern da sage ich, wo es lang geht. Und so klar auch strategisch aufzustellen, fand ich einfach maximal inspirierend und auch sehr, sehr cool. Deswegen ein guter Blog ist nach wie vor Gold wert.
Das würde ich genau so unterschreiben. Ja. Es ist einfach wirklich so. Aber es ist auch nicht einfach. Mhm. Deswegen, du hast 700 Rezepte auf deinem Blog. Das kann man sich als normaler Sterblicher, der da keine Berührungspunkte, gar nicht vorstellen, was das für ein Aufwand, was das für Jahre Arbeit bedeutet, um wirklich 700 Rezepte mit Fotos, mit Texten, mit Überschriften, mit Keyword-Recherche, mit allem drum und dran aktuell zu halten. Das ist ein Riesenaufwand. Wie managst du die Rezepte? Wie machst du das?
Also ich sag mal so, die ersten 8 Jahre war das wie so ein wildes Chaos-Abenteuerland. Ich habe 0 SEO-Keyword-Recherche gemacht. Ich habe das einfach so gemacht, wie es für mich cool war.
Weil du dachtest, du willst deine leckeren Rezepte.
Das sind doch leckere Rezepte. Und ich war auch fast nicht strategisch. Mhm. Verrückterweise hat es immer funktioniert. Also da natürlich auch nochmal mehr, weil wir auch viel Kooperationsgeschäft und auch viel Content für Kunden produziert haben, die dann auf deren Kanälen auch veröffentlicht wurden. Das Konzept ging immer auf. Verrückterweise, ohne dass ich irgendwie etwas erzwungen habe oder auch so wahnsinnig das kopfmäßig gesteuert habe. Da bin ich jetzt auch ein bisschen davon abgekommen oder ich sag mal ein Add-on obendrauf gemacht, weil ein bisschen Strategie und ein bisschen das Ganze auch
nicht verkehrt.
Ist gar Sinn. Nicht so verkehrt. Und das mache ich jetzt auch bewusst seit 2 Jahren. Und ich muss auch sagen, das entlastet auch mich und ich nutze da auch nochmal verschiedene Hilfsmittel oder Automationen, damit ich auch mehr Zeit für mich habe.
Ja.
Was ist so halt, sag mal in kurzen Einblick, was ist, heißt für dich, ich mache das strategischer, also das heißt Bärloch zu Bärloch-Saison, oder?
Ja, ja.
Oder geht's noch?
Also erstmal wirklich einen sauberen Redaktionsplan, ohne dass der jetzt in Stein gemeißelt ist, aber schon auch mal so, dass ich einen Plan habe, welcher Artikel geht wann wie online. Wir haben auch wirklich angefangen, alte Posts auch nochmal zu überarbeiten, die zu optimieren und ganz viel Content Recycling auch gemacht, was mir super geholfen hat. Content Recycling in dem Sinne, dass wir jetzt viel Sammelpost machen, also die 10 besten Grillrezepte zum Sommer. So, und dann nehme ich einfach bestehende Artikel, pack die da nochmal rein. Funktioniert im Newsletter, funktioniert auf Instagram, in den Stories, auch nochmal als eigener Blogpost. Also das, was jetzt schon da ist und wie du gesagt hast, Daniel, was so wertvoll über die Jahre von uns erarbeitet wurde, das auch nochmal zu vergolden und auch nochmal zu verwenden. Und nicht immer zu denken, ich muss nochmal neu und nochmal einen oben draufsetzen.
Das ist auch ein Fehler, den viele Creator, die am Anfang sind, machen, dass die denken, sie müssen jeden Tag was Neues machen. Na, das ist tatsächlich gar nicht so. Ne? Ja. Das Content Recycling auf dem Blog ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, aber gerade auf Social Media, du erreichst ja erstmal nie alle deine Follower. Und zweitens, was interessiert, also wenn etwas 3 Monate her ist, dann lad's halt nochmal hoch, wenn du gerade nichts Neues hast. Die Leute werden vielleicht nochmal dran erinnert. In den allerwenigsten stört es tatsächlich. Und ich kann aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte eine Zeit lang eine Meta-Ansprechpartnerin. Wir waren so im Instagram-Partner-Management-Programm mit regelmäßigen Calls von Meta. Und die hat mir genau das gesagt. Die hat gesagt, mach, recycle deinen Content. Bring ihn einfach nochmal hoch. Das ist das, was die Nutzer brauchen, weil dann sehen sie es vielleicht in den ersten 3 Sekunden und switchen weiter, haben es vergessen. Und dann werden sie nochmal dran erinnert. Und dann gucken sie es vielleicht an. Ne, also das hat für dich gar keine schädlichen Auswirkungen. Es bringt dir einfach nur was.
Ja.
Deswegen der Rat auch an alle, die das hören hier, scheut euch nicht einfach, das nochmal hochzuladen. Es tut euch nicht weh, es bricht euch kein Bein. Es geht ein bisschen, wenn man es das erste Mal macht, gegen den eigenen Stolz vielleicht. So war es bei mir. Ja, das kann ich doch nicht machen. Ich weiß noch, Gnocchi-Auflauf. Das war das erste Mal, wo ich etwas nochmal hochgeladen habe. Aber es ist nichts passiert.
Ja, die und freuen seitdem. Sich auch oft. Das ist mein Gefühl.
Und was wirklich toll ist bei meiner Community, vielen, vielen Dank dafür, wenn du etwas nochmal hochlädst, kommen nämlich die, die es ausprobiert haben und kommentieren, das ist das beste Rezept, das gibt's bei mir einmal die Woche, meine Kinder lieben es und das ist das Größte.
Großartig.
Dann kannst du nämlich den Kommentar anpinnen, dann sehen die anderen, dass das auch schon mal von jemand anderes ausprobiert ist, weil im Internet ist ja sowieso erstmal alles so kritisch zu hinterfragen. Ne? Das ist wirklich toll und wenn du es wirklich schaffst, die Community dahingehend zu sensibilisieren, das ist toll, das ist einfach toll.
Ich habe ja, was mir letztens aufgefallen ist, du hattest, gefühlt waren das 20 E-Books, vielleicht waren es aber nicht 20 E-Books. Also gefühlt waren es unglaublich viele E-Books, die du in der Zeit lang veröffentlicht hast. Das ist ja auch so ein Möglichkeit gewesen, mhm. wie deine Community sich die Rezepte irgendwie wahrscheinlich dann aufs Tablet geladen hat, um da halt irgendwie nicht immer unterbrochen zu werden, vielleicht bei einem Blog oder ich weiß nicht. Wann hast du damit angefangen, E-Books? Wann war das so für dich eine Nische? Und ich meine, ich bin darauf aufmerksam geworden, als du gesagt hast, Leute, ich glaube, ich stampfe das Projekt ein. Oder? Ja. Ist das richtig? Ja, habe ich das ja, richtig genau. irgendwie?
Da hattest du mir nämlich auch die Einladung geschickt und sagt, wir können über die E-Books sprechen. Dann sage ich, ja gut, die gehen nämlich jetzt aus dem Programm.
Irgendwie sowas, ne? Das war irgendwie so dieser Moment. Und das ist, finde ich, auch ganz mhm. spannend. Mhm. Ganz viele kommen und machen jetzt erst E-Books. Ja. Wann hast du damit angefangen? Wie kamst du auf die Idee? Kam es vielleicht aus der Community heraus, dass die gesagt haben, wir brauchen ein E-Book? Oder mhm. waren das so Themen-E-Books wahrscheinlich?
Mhm, genau. Ich habe 2020 mein erstes E-Book gelauncht und war damals in einem intensiven Austausch mit tollen anderen mhm. Bloggerinnen und Creatoren. Das war so eine kleine Gruppe, was ich auch sehr, sehr liebe, mich einfach mit tollen Menschen auch auszutauschen, ist ein ganz großer Vorteil, den ich finde. Und da war eben eine, die hatte ihr Geschäftskonzept auf E-Books aufgebaut. Und es war enorm schlau und eben auch für sie ein Punkt, sich aus verschiedenen Dingen auch so ein bisschen mehr rauszunehmen, weil das automatisiert lief. Ich habe das dann damals probiert und das war ein total cooles Projekt, weil ich so viel gelernt habe, weil ich alles selber gemacht habe, die Rezepte wow. entwickelt, die Konzeption gemacht.
Das Design
gemacht.
Auch?
Das Design habe ich damals mit meiner Designerin gemeinsam entwickelt. Und es war aber total cool, weil darauf dann auch mein Foodblog entstanden ist. Also es ist alles irgendwie so ganz wunderbar ineinander verwoben gewesen. Also von der Lernkurve auch wieder unglaublich, was wir da in der kurzen Zeit auch im Team geschafft haben. Es waren dann insgesamt 5 E-Books und würde ich es nochmal machen, habe ich mich jetzt gerade gefragt. Ich glaube ja, ich glaube ein bisschen anders, weil es schon auch sehr kräftezehrend war als Projekt. Sehr, sehr aufwendig, sowas in so einer Güte auch zu veröffentlichen. Warum habe ich es jetzt eingestampft? Weil das Projekt für mich so ein Stück weit für mich selber abgeschlossen war und ich eben auch gemerkt habe, die E-Books müssen ständig gerelauncht werden, damit sie auch die Leute wieder dran erinnert werden, in jedem Newsletter, in jeder Story drin.
Hast du Ads geschaltet?
Damals nein, ich habe mich dagegen entschieden. Mhm. Und genau, das war dann einfach für mich so, nach 3 Jahren war das wie so, jetzt ist es gut, jetzt habe ich das gemacht, jetzt habe ich draus gelernt und habe dann einfach quasi das auch dann irgendwann abgeschlossen. Ich glaube, ich würde jetzt auch erstmal so ein Projekt nicht mehr machen, weil es einfach auch so ein unglaubliches, großes Zehren an Fokus und Kraft und Zeit ist. Das würde ich, glaube ich, heute den Fokus anders setzen und auf andere Projekte setzen. Aber für damals war es ein tolles Projekt.
E-Books sind jetzt bei mir gerade gedanklich ganz weit nach hinten gerutscht.
Oh nein. Also es gibt große Vorteile. Warum habe ich damals auch E-Books gemacht? Ich wollte halt wirklich ein Produkt, wo ich mich um nichts mehr kümmern muss. Ich mache das einmal, ich setze es sauber auf und dann kann das jederzeit 24/7 kaufen, direkt bezahlen.
Genau das ist mein
Gedanke. Die laden das runter. Und ich meine, ich hatte damals schon über 600 Rezepte. Also es haben sich trotzdem Tausende diese E-Books gekauft, was ich ja schon auch verrückt finde. Weil sie hätten ja eigentlich
die kostenlosen Rezepte
Sie wollten eben diese Zusatzrezepte. Die hatten dann auch immer noch einen Zusatznutzen. Das eine war wirklich in 30 Minuten jedes Rezept fertig. Das andere waren die besten Pasta-Rezepte von mir. Sorry dafür, Konkurrenz, aber
ja,
das funktioniert eben auch gut. Oder Salate zum Sattessen oder auch Heimatrezepte mit Produkten aus Baden-Württemberg, was auch toll war.
Oh, das ist toll. Das wäre dann genau das, was ich mir wahrscheinlich als erstes zulegen würde.
Genau.
So diese Küche, die man ja nicht selber kennt oder selber machen kann.
Also schwäbische tolle Küche, aber so ein bisschen modernisiert und eben auch für den tricky Alltag schnell gemacht. Und es war, jedes Projekt für sich war so toll und wunderschön, aber trotzdem habe ich gelernt, wenn es dann irgendwann auch zum Abschluss kommt, dann kann ich das auch wirklich loslassen. Ich hänge da auch nicht mehr dran und dann darf das auch
nicht mehr dran.
Nicht mehr dran.
Das heißt, das war eine Zeit lang anders, dass du bei Projekten dann nicht so gut einen Punkt setzen konntest?
Früher oder? Ja. Oh ja. Da habe ich wirklich auch viel gelernt. Ich glaube, wie soll ich das sagen? Also das, was ich in den letzten Jahren aufgebaut habe, also dieses ganze Business rund um Trichetine, war wirklich lebensverändernd für mich. Und Trichetine ist ja wie so eine Persona von mir als Christine. Da steckt auch viel drin, was, glaube ich, Christine sich nicht getraut hätte. Das macht aber Trichetine.
Wer bist du jetzt gerade?
Ja. Ich sag mal so, ich habe mein Tricky Cap auf.
Das sehen ja die Hörer gerade nicht.
Richtig,
also,
genau.
Christine sitzt hier mit einem Tricky Cap. Ich habe es vorhin schon angesprochen in der Pause, dass es ja so unfassbar tolles Branding ist. In allem durch. auf dem Blog, auf ihrem Instagram-Kanal, überall Bilder von ihr mit dem tricky Design in dem Voice-Over. Das ist komplett durchdacht. Mhm. Deswegen die Frage, wer bist du jetzt gerade?
Also ich bin immer Christine. Mhm. Und jetzt sitzt aber auch der Tricky-Tine-Anteil hier. Ja. Und wenn ich dann nachher aber heute Abend mein Tricky-Cap absetze, dann ist es so ein bisschen wie dieser Comedian, wie heißt denn der mit dieser wilden Lockenperücke und
Atze Schröder.
Ja, ich glaube, den erkennt kein Mensch, wenn der auf der Straße läuft, und so ist es oft. Ich setze dann mein Tricky Cap auf und ab, und dann ist es so ein Stück weit die Persona, die auch wieder Feierabend hat. Genau.
Und du hast jetzt mit der Zeit einfach gelernt, dass du sagst, ein Projekt ist für dich abgeschlossen. Du weinst dem nicht hinterher sozusagen und sagst, das ist ein rundes Ding.
Mhm.
Und das war früher aber anders, und da warst du dann, was war denn da dann die Sorge? Oder?
Mhm. Genau, also in den 11 Jahren ist einfach so viel entstanden, auch durch mich entstanden. Und ich glaube, das versteht ihr alle, wenn ich sage, das ist so ein emotionaler Anteil von dem, was wir da an uns, an unserer Kraft, an unserer Lebenszeit hineingegeben haben und ja auch kreiert haben. Also da ist ja so viel, das ist wie ein Baby, ja, so ist es. Und wie kann ich da nicht emotional sein? Ich habe aber auch irgendwann verstanden, dass in der größten Freude und in dieser wahnsinnigen Energie, die ich dafür auch einfach habe, weil ich es so liebe, es dann auch irgendwann zu viel sein kann. Und das habe ich nach Jahren einfach auch gemerkt, weil ich so viel gearbeitet habe. Ich habe so viel Zeit investiert.
Woran hat sich das bemerkbar gemacht bei dir, dass du das gemerkt hast? Weil das merkt man meistens nicht sofort.
Das ist stimmt. Das ist einfach auch ein schleichender Prozess. Mhm. Und einfach auch ein Prozess, wenn du da so intensiv drin bist, Tag für Tag. Und auch, ich gehe damit abends ins Bett und mache damit morgens auf, weil ich wieder eine neue Idee habe. Dann ist es auch etwas, was ich nicht abstellen kann. Und hatte dann natürlich auch irgendwann das Studio, die großen Projekte, Mitarbeiter. Es wurde dann natürlich auch Stück für Stück immer mehr. Und das auch zu handeln, diese Entscheidungen immer zu treffen, diese Verantwortung auch zu tragen, das war auch durchaus herausfordernd zum Teil. Und ich glaube einfach, weil das ja auch durch mich, ich sag mal, auch lief der Laden natürlich mit Unterstützung, aber am Ende stehen wir immer dafür, auch gerade, weil es unser Ding ist, konnte ich mich oft auch nicht so rauslösen. Und nach diversen Jahren war es dann einfach auch so, ich dachte, ich bin in den Wechseljahren, jetzt geht's los, so, nehmen wir das Thema auch mal mit rein. Und dachte, okay, wow, ein bisschen früh, aber gut, so müde und schlapp und irgendwie nichts mehr auf die Kette bekommen und so. Hab dann aber irgendwann mit meiner Heilpraktikerin herausgefunden, dann sagte sie, nee, Hormone, alles gut, haben Sie noch ein paar Jahre, Frau Garcia. Sie sind einfach platt, Ihr Körper ist platt, da ist nichts mehr da an Energie. Also ein körperlicher Burnout. Und dann
braucht es erst jemanden extern, um das zu merken. So. Das ist verrückt, ne?
So, und dann saß ich da und sie so, was haben Sie denn die letzten Jahre gemacht? War schon anstrengend. Da habe ich gedacht, aber viel gearbeitet. So. Und da merkte ich dann aber irgendwann, nee, stimmt schon. Und ich muss mich auch gerade wirklich zu Projekten auch richtig aufraffen. Und es ist kräftezehrend. Und da begann es dann, das war so circa vor 2 Jahren, dass ich Dinge verändert habe für mich.
Was war die größte Veränderung für dich?
Die größte Veränderung war für mich, meinen Erfolg neu zu definieren.
Und da sind wir schon so ein bisschen bei der alles entscheidenden Frage, was ist denn tatsächlich Erfolg? Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, wie du Erfolg für dich definierst, weil das ist ja etwas, was alle antreibt. Wir sind ja alle in einer sehr, sehr privilegierten Situation, müssen wir mal sagen. Wir müssen uns keine Sorgen machen über unsere Sicherheit hier in Deutschland, zumindest aktuell nicht. Wir haben alle was zu essen, wir haben ein Haus über dem Kopf. Unsere Bedürfnisse, wenn man an diese klassische Maslow'sche Bedürfnispyramide denkt, sind alle gestillt. Es geht quasi nur um Selbstverwirklichung. Da befinden wir uns ja alle. Und das ist ja eigentlich die schlimmste Form, wenn man eigentlich schon alles hat und trotzdem das Gefühl hat, nie fertig zu werden. Was ist denn für dich Erfolg? Wie definiert dich das? Was macht dich glücklich?
Sehr gute Frage. Und auch das ist wieder, wenn du mir die Frage vor 5 Jahren gestellt hättest, hätte ich dir eine komplett andere Antwort gegeben, als ich sie dir heute geben werde oder euch.
Lass uns erstmal hören, was hätte die alte Tricky Tine gesagt?
Ja, ich hätte dir wahrscheinlich mehr Umsatz, mehr Wachstum, größeres Studio, mehr Produktion, größeres Team, Wachstum. Mhm. Geht noch einer, komm, wir laden den nehmen wir auch noch
mit. Den Auftrag nehmen wir noch mit, komm, ist egal.
Und geil. So.
Bigger is better, ne?
Ja. Und es war schon auch toll, so als Erfahrung, auch diesen Wachstum zu erleben und auch diesen Erfolg, also auch monetären Erfolg zu erleben, ist super. Und ich möchte das auch nicht schlecht reden. Das ist ja auch was, was auch zelebriert werden möchte. Aber, und jetzt kommt der Punkt, ich habe dann durch diese Folgen, die ich dann eben auch hatte, habe ich mich ganz bewusst für Degrowth entschieden und habe wirklich auf Umsatz verzichtet, auf Kundenaufträge verzichtet und habe den Fokus nochmal neu gesetzt, um mir mehr Zeit zu schenken, um mir wieder Kraft zu schenken, weil ich wusste, auch ohne mich gibt es Trichetine, also ohne eine gesunde Christine wird Trichetine nicht weiter fortführbar sein, und vor allem in der Freude, weil sonst muss ich es nicht machen. Bedeutet, mein Erfolg heute ist nach wie vor Wachstum. Ich habe gerne tolle, große Projekte, tolle Kunden, monetären Wachstum, ja gerne, aber auf eine neue Art, auf eine demütigere Art, auch auf eine viel ruhigere und gesetzte Art. Und was ich nicht mehr mache, ist, das war früher normal, ich habe mich sehr stark im Außen verglichen. Das kennt jeder.
Also, das ist tödlich. Das ist das Schlimmste, was man machen kann.
Auch, das war wirklich auch etwas, wo ich mich immer schlecht gefühlt habe. Ja. Also allein ihr beiden seid schon so ein Beispiel, dass ich da sitze und sage, hier sitzen 1,5 Millionen Follower auf Instagram. Hallo. Das ist unfassbar. Und wirklich größten Respekt für das, was ihr da gemacht habt die letzten Jahre. Trichetine hockt hier mit bisschen was über 50.000 auf Instagram. Wenn ich mich mit euch vergleiche, kann ich den Sack morgen zumachen, den Bude schließen und sagen, ich muss nicht mehr weitermachen.
Witzig, weil nicht. Es ist, nee, ja, aber das ist ja nur deine Perspektive. Ich denke die ganze Zeit, wo ich jetzt mit dir im Austausch bin, wir haben uns vor 1-2 Jahren mal auf einem Event kennengelernt, das war ein kurzer Austausch eigentlich nur. Und ich denke, wenn ich groß bin, möchte ich das erreichen, was du hast. Weißt du, und ich glaube, das ist so krass, dass das halt jeder aus seiner Perspektive sehen kann, wie, also, ne, dass dieser Perspektivwechsel manchmal so schwierig ist.
Super wichtig.
Und das ist auch wirklich das, ne, also man ist ja ständig mit sich selbst beschäftigt, gerade in diesem Bereich, ne. Wir sind ja alle irgendwo auch ein bisschen Influencer, auch ein bisschen Foodblogger, auch ein bisschen Unternehmer. Aber irgendwie ist es ja alles immer, wir stehen ja mit uns, mit unserem Gesicht, du hast es ja perfektioniert mit deinem alter Ego, stehen wir ja für etwas ein. Also wir sind ja immer da. Das heißt, wir werden ja auch ständig mit anderen verglichen. Und da ist es ja auch einfach für uns quasi, uns mit anderen zu vergleichen. Mhm. Aber das ist der größte Fehler, den man machen kann. Also es gibt ja immer jemanden, der größer ist, der besser ist, der hübscher ist, der schneller ist. Ja, aber das ist ja wirklich so. Aber genauso, das ist ja das große Thema bei den ganzen Frauen oder bei den Kindern und Jugendlichen, die Heranwachsenden. Ne, auf Social Media wird ja ein komplett falsches Bild vermittelt. Es wird ja nur das geteilt, was diejenigen wollen. Das, was gesehen werden, also wenn ich etwas teile, dann will ich ja, dass das genau das gesehen wird. Mhm. Und das macht ja jeder andere auch. Man zeigt sich nicht in den schlechten Momenten, man zeigt das perfekte Bild in dem üblichen Umfang. Mhm. Und das vermittelt halt einen vollkommen falschen Durchschnitt für den Heranwachsenden in dem Sinne.
Ja.
Und deswegen niemals mit anderen vergleichen. Und dafür ist dieser Austausch ja auch so wichtig, dass man halt auch mal sieht, geht doch mal raus, tauscht euch mal aus, wie geht's rechts, links, wie geht's dem anderen? Und dann merkt man erstmal, ey, mir geht's ja gar nicht so schlecht.
Ja.
Ey, mit die 500.000 Follower, ey, das ist schon eine ziemlich coole Nummer. Ja, ich hätte auch gerne die Million von der Jasmin, so, ne? Aber ey, es ist cool, ne? Es ist, man muss sich nicht vergleichen. Das will ich damit sagen. Und ich habe es ganz oft selber schon gemacht.
Ja, aber ich finde, das ist so einfach gesagt. Man muss sich nicht vergleichen. Und trotzdem finde ich, ist es halt so, dass man das, glaube ich, gar nicht so krass immer kontrollieren kann. Und das kommt halt auch einfach manchmal, ne? Dass man dann halt voll drin ist, und ich kann das sehr nachempfinden, was du sagst. Man ist in so einem Wirbel drin und man sieht das, was da ist und was da und was könnte noch hier gehen, und da ist noch eine Mail und da ist noch ein Auftrag und hier ist doch das Event und da kann ich nochmal, das geht nicht über meinen Instagram-Account, das sind aber nur 10 Bilder so und dann noch hier, und irgendwie ist kein Boden zu sehen.
Deswegen, Jasmin, ja auch gerade die Frage von mir, nicht nur nach Erfolg, sondern nach Glück. Weil ich festgestellt habe, Es geht nicht darum, irgendwie groß 1 Million Zahlen zu erreichen. Ja, es geht nicht immer um Umsatzwachstum. Ja, klar, das ist auch schön. Aber im Endeffekt geht es im Leben einfach nur darum, glücklich zu sein. Es hört sich wie, ich bin voll esoterisch unterwegs. Ja. Ich habe irgendwann mal gedacht, okay, welche Person willst du wirklich sein?
Dachtest du der Dalai Lama.
Jetzt werd doch mal nicht hier so frech. Nein, ich versuche immer, die bestmögliche Version meines Ichs zu sein. Und dann, na, also ich versuche immer irgendwie derjenige zu sein, den ich darstelle. So ganz komisch klingt das, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen soll, ne? Aber ich versuche mich halt immer wieder zu verbessern oder ne, jeden Tag ein bisschen was Besseres oder was Schöneres zu machen, aber nicht jeden Tag größer zu werden, sondern einfach nur zu sagen, okay, ne, heute hast du irgendwie das und das geschafft, so die kleinen Erfolge zu sehen, weil ich genau weiß, irgendwann ist vorbei. Ne, ich habe ein gesundheitliches Thema, das haben wir schon häufiger angekratzt und das hat mir damals die Augen geöffnet, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich echt ein Problem, jetzt ist scheiße, ich kann mich jetzt entscheiden, verkriege ich mich jetzt, ne, oder lebe ich damit jetzt? Mhm. Und das ist so ein Thema, was du auf Social Media halt einfach machen musst. Sei mit dem zufrieden, was du hast, dann ist es wesentlich einfacher voranzugehen.
Ich denke, ein wichtiger Aspekt, und das dürfen wir nicht vergessen, Vergleich ist erstmal menschlich. Also ich glaube, sonst, also wir sehen Menschen und wir schauen auch gleich mal, wir müssen die ja irgendwie einschätzen können. Ich sage auch nicht, dass Vergleichen was Schlechtes ist. Ich schaue natürlich auch und ich muss auch wirklich sagen, ich habe größten Respekt für jeden Creator, der das seit ein paar Jahren macht, auf so eine Güte, in so einer Professionalität und der da abliefert. Und zwar täglich. Mhm. Also muss ich das mal belegen. Keine Ahnung, Taylor Swift geht auf Welttournee, ist auch krass, aber dann hat die halt auch wieder 2 Jahre Ruhe und macht die vielleicht noch ein Album und dann hat die auch wieder Kreativpause. Das gibt's für uns nicht, wenn wir dieses Social-Media-System bedienen wollen, müssen, damit wir relevant bleiben. Und Vergleich, ich habe das jetzt vorher nur mal gebracht mit euren Followerzahlen. Wie man sieht, sitze ich ja heute bei euch eingeladen im Podcast mit so reichweiten, starken Creatoren, wo ich dachte, wow, so cool, dass ich auch hier sein darf und auch über mein Geschäftsmodell spreche, was ja auch einfach gut funktioniert und dass ich immer wieder auf eine gute Balance bringe, dass es gut für mich ist. Und ich glaube, darum geht es. Und ich möchte das nur auch so lange machen, wie ich es möchte und wie es gut für mich ist. Und vielleicht gibt es auch irgendwann mal einen Moment, wo ich sage, das waren jetzt gute 15 Jahre und jetzt kommt der nächste Schritt. Und ich glaube dafür, das ist auch ein Ding, dadurch, dass wir so intensiv damit beschäftigt sind, Tag für Tag, habe ich irgendwas verstanden, geh mal eine Metaebene drüber und betrachte das mal so ein bisschen mit Abstand. Ja. Und das ist etwas, was mir unglaublich gut tut. Und deswegen verstehe ich auch, für was diese 11 Jahre gut waren, die ich jetzt auch erleben durfte. Weil ich glaube, manchmal fühlt es sich auch an wie eine Art Vorbereitung auf das, was eigentlich kommt. Und ich glaube, die Christine von damals, wenn die nicht den Mut gehabt hätte und in diesem Job geblieben wäre und auch diese Erfahrungen, diesen ganzen Reichtum an Erfahrungen nie gewonnen hätte, hätte sich nie diese ganzen Türen geöffnet in eine Welt, die viel besser zu mir passt. So. Und deswegen ist es manchmal auch wirklich wichtig, ein bisschen drüber zu gehen und auch sich dieses ganze Social-Media-Theater, ich nenne es jetzt mal so, oder den Zirkus, auch mal mit einem guten Abstand anzuschauen, weil was da mit unserem Nervensystem passiert, Tag für Tag, wie viel da auf uns einprasselt und was wir da einfach auch bedienen, das ist schon enorm. Und deswegen, ich glaube, das ist für mich mittlerweile gut, wie ich damit umgehe. Mhm. Wie gesagt, ich habe viel automatisiert. Also wenn ihr eine Instagram-Story von Tricky Tine kommentiert, dann kommt eine total süße Nachricht, ist aber nicht gezwungenermaßen von mir geschrieben zum Beispiel. Also ich habe einfach geschaut, dass ich mir ganz viel Freiräume schaffe. Das wäre früher mit meinem Perfektionismus niemals möglich gewesen.
Arbeitest du da auch mit ManyChat zusammen?
Genau.
Ja, ManyChat ist, ich habe schon ganz oft drüber nachgedacht. Also ich habe beantworte jede Nachricht immer noch persönlich. Mhm. Manchmal dauert es ein paar Tage, bis ich da durch bin bei den Nachrichten. Jasmin hat jetzt neulich auch wieder irgend so ein Hammer rausgehauen, wo ihr Postfach explodiert ist. Da muss man immer ganz, ganz doll aufpassen, wenn man irgendwie was falsch macht oder man darf nicht sagen, dass man krank ist oder so. Mhm. Und dann bricht das Postfach zusammen in unseren Größen. Ich versuche es immer noch selber zu machen, aber ManyChat ist ja gerade wirklich auf dem Vormarsch. Mhm. Ich habe es schon von vielen Creatoren gehört, die damit sehr erfolgreich sind. Kannst du vielleicht einmal erklären, wie du das machst? Das ist, glaube ich, für viele Hörer interessant, weil da haben wir nämlich noch nie drüber gesprochen und es ist auch für mich persönlich interessant. Ja. Deswegen, erzähl mal kurz, was ist denn das?
Ja, total gerne. Also ich bin auf ManyChat gestoßen durch den Austausch mit einer anderen tollen Bloggerin. Grüße gehen raus an die Steffi, mit der ich mich sehr gerne austausche. Und es ging damals ein Reel von mir viral und ich habe denen versprochen, wenn ihr hier kommentiert, dann schicke ich euch allen das Rezept zu. Jetzt ging dieses Video viral.
Nein.
Und ich saß quasi Tag und Nacht da und habe Kommentare gescannt und per PN, ich weiß nicht wie viel, von tausenden Links verschickt. Und ich habe mir gedacht, ich werde wahnsinnig, Leute, ich werde wahnsinnig. Und irgendwann habe ich das, und ich habe dann gesehen, Steffi hat das auch mit, kommentiere mit, und habe sie dann gefragt und sie sagte, das ist alles automatisiert mit ManyChat. Ja. Und so kam ich drauf und es ist ein goldenes Tool. Ich kann das wirklich nur empfehlen, wenn man wirklich halt einfach zum Beispiel auch eine Webseite oder ein Newsletter oder einen Online-Shop hat, auf den man verlinken möchte, also quasi ausgehende Links von Instagram im Endeffekt ja einfach auch bedient, dann habe ich sowohl Interaktion auf Instagram, weil die Leute quasi kommentieren und liken und ich ihnen aber auch noch einen Direktlink zusende, wo sie dann direkt auf das Rezept kommen.
Funktioniert das auch bei der Story, wenn die auf deine Story?
Genau.
Das könnte ein Gamechanger sein, weil es ist ja nun mal so, es gab jetzt eine Studie. Ich weiß nicht, Jasmin, ob du die auch mitbekommen hast. Es war eine groß angesetzte Studie, die irgendwer gemacht hat. Und das ist dabei das rausgekommen, was wir alle vermutet haben, dass Instagram die Reichweite reduziert, wenn du einen Linksticker in deiner Story hast. Wir haben ja schon in anderen Folgen drüber gesprochen, ist ja klar, Instagram mit User auf der Plattform halten, wenn du mit einem Linksticker auf einen anderen Link verweist, ist es ja erstmal gegen deren Ziele. Und diese Studie hat das jetzt nachgewiesen. Und ManyChat könnte genau das Problem lösen. Wenn man nämlich keinen Link mehr reinbaut, sondern den durch automatisiert zusendet, hast du ja vielleicht, ich sag mal, nicht, hast du noch den, dass der Nutzer vielleicht noch ein bisschen mehr klicken muss, weil er nicht direkt auf den Link klicken kann, aber die Story wird potenziell mehr ausgespielt.
Ja.
Könnt ihr mir folgen?
Total.
Aber dann würdest du in der Story quasi sagen,
kommentiere mit. Kommentiere mit.
Ja. Reagiere auf die Story.
Oder genau, kommentiere mit. Weil
geht
dann
geht
hast
das
dir,
auch mit den Quick Reactions?
Das ist eine gute Frage, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich glaube nicht. Also man braucht im Endeffekt ja dann diese Kommunikation über die DM.
Ja, ja, genau.
Richtig.
Ja,
und das geht damit den
genau.
Ja,
nee.
Ja, richtig. Also man braucht schon eine Art von.
Also
von
sendet mir jetzt ein Herzchen oder schreibt mir Hallo.
Kommentiere mit.
Oder?
So. Und dann kommentiere mit Nudelsalat, dann hast du die in der DM und dann kannst du das automatisiert die Links rausschicken. Und du kannst da richtige verrückte Funnels bauen.
Ja,
wo die dann auch nochmal.
Und
der
kann auch
Pause
kontrollieren, ob der Account dir folgt, ne?
Auch, genau. Ja, ja, und er kann quasi auch im Endeffekt auch
überzeugt. Ich bin da
schon lange in der Information drin. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der das so nutzt wie
ManyChat Affiliate brauche ich und dann hier. Nee, also,
haben die das nicht?
Das ist eine gute Frage, müsste ich mal. Also,
wenn
ich
die
bin
das
wirklich
haben,
großer
liebe Hörer,
Fan.
Und ihr auch ManyChat haben wollt, dann packen wir euch den Affiliate-Link von der Chiquitine in die Shownotes.
Also ich kann es wirklich empfehlen, weil es einfach so entlastet. Also für mich war das früher auf Instagram, dadurch, dass ich ja auch so eine wahnsinnig tolle Community habe, die ich so wertschätzend und so wohlwollend ist und ich es jedem ja irgendwie auch recht machen wollte und jedem zurückgeschrieben habe. Ich schreibe heute auch noch, es gibt auch noch persönliche Nachrichten, aber so diese ganz generischen Posts mit Kommentiere oder hier
ja,
die
ja.
10
ja,
besten
ja,
Rezepte, das ist wirklich Gold wert und man hat halt einfach sofort Engagement auf Instagram, aber auch den Traffic auf dem Blog und das ist natürlich traumhaft.
Ja, das ist ein absolutes Träumchen. Ja.
Okay, ich habe noch mehr, viel mehr Fragen. Newsletter, WhatsApp-Gruppen, was ist da? Hast du alles? Hast du nicht? Willst du es haben? Willst du es nicht mehr?
Und vor allen Dingen, wie machst du das alles?
Ja. Das ist schon, also Newsletter habe ich angefangen, habe ich eingestampft, keine Zeit. WhatsApp-Gruppe habe ich eröffnet, habe ich niemals bei mir in der Story gepostet, weil ich dachte, was soll ich denn da noch alles reinmachen? Ich kann nicht mehr.
Fühle ich zu 100%. Ja, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man dann irgendwann für sich entscheidet, was möchte ich wie intensiv bedienen und was fällt einfach auch manchmal für mich weg. Und das kann jeder und muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Also wie gesagt, mein Fokus dieses Jahr liegt voll auf dem Blog-Business, einfach auch auf der Monetarisierung und der Reichweitensteigerung. Ich glaube auch nach wie vor, dass das enorm gut funktioniert, selbst mit den Google-KI-Updates. Wenn man das schlau und strategisch macht, ist auch da noch viel Wachstum möglich.
In Amerika ist das Update ja schon ausgerollt, ne?
Zum Teil
das,
hier auch schon.
Dass du halt, wenn du ein Rezept suchst, dass dann die KI Rezeptantwort, dass du ein Rezept dann per, also ein KI-Rezept.
Direkt als erstes Suchergebnis.
Genau, das wird dir angezeigt. Das ist schon ausgerollt.
Ich
habe es jetzt vor zwei
Rezepte, glaube ich, nicht. Ich glaube, so einfach so generische Fragen wie.
Genau, das ist hier, gibt es in Deutschland schon, aber für Rezepte speziell ist das in Amerika ausgerollt. Ich war letztens in einem Seminar, in einem SEO-Seminar und da ist das tatsächlich seit meine Anfang des Jahres schon draußen.
Also da sieht man auch wieder, welchen Veränderungen wir auch unterliegen und eigentlich ja auch immer irgendwie reagieren müssen und uns neu ausrichten müssen. Also kannst du nicht sagen, ich mache das jetzt einmal und dann funktioniert das für die nächsten fünf Jahre. Und es ist so spannend, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, Jasmin. Ich glaube, dass wir alle gemeinsam eine totale Illusion nach außen verkaufen. Die sehen uns, wie wir kochen, wie wir auf dem Markt sind, wie wir schöne Dinge damit machen, wie wir vielleicht auf kulinarische Reisen gehen. Den Umfang, glaube ich, kann keiner erfassen, der damit nichts zu tun hat. Und deswegen
außer die Hörer unseres Podcasts natürlich.
Die auch.
Die wissen Bescheid. Die wissen Bescheid, was tatsächlich hier abgeht.
Total.
Ne? Was so Creator im Tag ja.
Es sieht halt immer alles so fröhlich tänzelnd. Das sieht halt aus, als wenn wir nichts zu tun hätten, außer auf dem Markt dem schönsten Brokkoli rauszusuchen. Dann gehen wir Kaffee trinken. Dann verabreden wir uns zum Mittagessen.
Dann machen wir schnell ein Foto von dem Mittagessen, lagen das hoch.
Und dann schon wieder Feierabend. Noch Prosecco dazwischen.
Ja. Aperölchen.
Hattest du eine Phase oder in deiner arbeitsintensivsten Phase deiner letzten 11 Jahre, wie viele Stunden hast du gearbeitet am Tag? Aber ehrlich
sein. Ja, ja. Es war eher die, wie viele Tage, und es waren dann wirklich 7 Tage die Woche habe ich gearbeitet. Das war für mich normal. Und mit Arbeit meine ich jetzt nicht wirklich jeden Tag Vollgas 8 Stunden, sondern unter der Woche, weil natürlich auch das Team nah war und vieles vorzubereiten war, Projekte waren, da war ich natürlich länger und mehr vor Ort, auch einfach natürlich anwesend. Aber auch selbst am Wochenende, dann machst du halt Dinge, bereitest die vor, arbeitest was nach, schreibst den Newsletter, machst die Social-Media-Planung. Und das war für mich normal. Und ich wollte das auch so. Es war nicht, dass ich das musste, ich wollte das so.
Aber auch wenn du dein Team betreust, ist das Arbeitszeit. Natürlich. Weil ein Manager, der in der Firma ist und an sich nichts macht, außer nur zu gucken und hin und her zu managen, das ist auch seine bezahlte Arbeitszeit.
Klar.
Und ich befürchte, da würde eine Zahl rauskommen, die du gar nicht wissen willst. Deswegen sagst du das jetzt gar nicht. Aber ich kann das ja nachempfinden mit diesem 7 Tage und dann halt auch eigentlich ohne Urlaub wahrscheinlich so richtig, sondern immer nur so ein Auge Urlaub und das andere ist auch so ein bisschen noch online, oder?
Also der letzte Urlaub, also wirklich richtiger Urlaub war 2018.
Ja, moin.
Und wir haben vor dieses Jahr im November, weil da steht ein runder Geburtstag an, wirklich einen Urlaub zu machen.
Ohne Handy.
Handy geht mit, aber ohne Laptop und mit Out of Office.
Ohne Internet.
Ja.
Ja, das ist, also ich kann das absolut nachvollziehen. Das größte Problem ist bei mir persönlich der Kopf. Weil der Kopf ist immer drin. Auch wenn du dir körperlich Pausen gönnen musst, wie auch immer, ich kann nicht abschalten, weil dein Kopf immer rattert. Der rattert und rattert und rattert und rattert und rattert und du denkst ständig drüber nach, wie könntest du noch was anderes machen? Du müsstest eigentlich was tun, du kannst aber gerade nicht. Da hast du schon gesagt, da hast du irgendwie es geschafft, da ein bisschen von wegzukommen. Ja. Kannst du vielleicht nochmal erklären, was so deine Strategien sind, die vielleicht auch dem Hörer oder auch mir helfen
können? Also ich weiß genau, wie es sich anfühlt und ich werde eigentlich nie fertig.
Ja.
Also es ist, du hast das Gefühl, dass du, selbst wenn du 10 Stunden Vollproduktion hattest und noch irgendwie Fotos schon vorschaust und ein Reel schneidest, du wirst nie fertig. Ja. Und das fühlte sich für mich irgendwann an, als ob es mich erdrückt. Und auch immer so ein schlechtes Gewissen irgendwie so im Nacken, so ich könnte ja noch mehr machen.
Dieses FOMO, Fear of Missing Out, dass du irgendwas verpasst.
Ja. Genau.
Man hat 10 Stunden was gemacht und dann denkst du, jetzt habe ich noch eine Stunde, jetzt könnte ich doch noch mal schneller schneiden.
7 Bälle und denkst du, komm, den nehme ich noch mal.
Ja, andere schaffen in 10 Stunden 2 Videos, warum schaffe ich nur eins?
Genau, und da eben habe ich dann irgendwann auch gemerkt, in der Arbeitsgüte auch, für mich ist halt einfach auch super wichtig, in dieser Professionalität, in dieser Schönheit, in dieser Ästhetik auch zu arbeiten und nicht irgendwie nur eine Masse runterzuarbeiten, habe ich dann irgendwann angefangen, mich bewusster auch rauszuziehen, bewusst auch erstmal weniger zu machen. Also ich habe dann viel auf dem Blog automatisiert, viel Content recycelt und habe erstmal weniger produziert und die Zeit ganz intensiv für mich genutzt. Also wirklich körperliche Gesundheit. Ich habe mich mit ganz anderen Themen auseinandergesetzt. Also ich habe spirituelle Themen beleuchtet. Ich habe auch mich in vielen Aspekten viel, viel besser kennengelernt, was so wichtig war. Ich habe mich mit Finanzen auseinandergesetzt, wo ich vorher gar keine Zeit dazu hatte und was unfassbar wichtig und spannend ist, auch als Frau. Ja. Und viel mehr Zeit und Wissen auch für mich angesammelt, was mit dem Blog gar nichts zu tun hatte. Ich habe angefangen, und es ist wirklich verrückt, das jetzt so zu sagen, ich habe wieder richtig gekocht für mich privat, für uns privat.
Oh mein
das
Gott, gut, dass du das sagst.
Das ist überhaupt nicht verrückt.
Das ist null verrückt.
Ich habe neulich auch einmal wieder gekocht, also nur für mich, was ohne irgendwie eine Story zu machen, ohne überhaupt was ein Handy zu machen. Das ist, du hast ja ständig das Gefühl, okay, das könntest du jetzt so machen, das so immer. Nee, das mache ich heute nicht, weil dann kann ich das nicht filmen. Und,
unfassbar, krass, ne? Oder?
Ja. Ich finde das auch so krass und ich finde es sogar fast erschütternd, dass wir hier 3 sitzen, hauptberuflich kochen und man das Thema, was eigentlich ja voll die Passion war, was es ja auch noch ist, aber es ist was anderes zu kochen oder Food in Szene zu setzen oder kochen für ein Reel. Das ist halt einfach ein ganz anderer Schnack und das hat nichts mit dem, ich stehe zu Hause in meiner Küche, habe ein Glas Rotwein in der Hand, mache mir schöne Musik an und mache mir da irgendwie ein leckeres Essen.
Ja. Und es ist so wertvoll, das einmal zu genießen, das Handy ganz weit wegzulegen und zu sagen, und dieser Moment ist für mich und für meinen Mann oder für Freunde. Und das mache ich mittlerweile. Das hätte ich vor Jahren niemals. Da wäre alles Content gewesen. Und irgendwie alles, komm, stoß nochmal an, komm, mach mal Nummer. Ja, so, noch nicht essen, ich muss noch ein Foto machen. Da bin ich viel sanfter mit mir geworden. Und verrückterweise habe ich auch das Gefühl, dass seitdem auch wieder mehr zu mir fließt, weil es eine andere Art von einer Energie hat, die auch mehr mir entspricht.
Nicht so eine Malocha-Mentalität irgendwie, ne? Das habe ich jetzt ganz häufig mit einer Freundin im Gespräch immer so dieses noch mehr Schaffen, so dieses Schaffen, dieses Malochen, Arbeiten. Und da fehlt manchmal so dieses Entspannte, dieses über allem Schweben, aber nicht in einem negativen, überheblichen Sinne, sondern über einem,
einfach
ich habe mein Standing, ich habe meinen Wert, ich habe alles, was ich habe und es passt oder passt nicht. Richtig. Fertig.
Genau so. Und das alles durfte ich in 11 Jahren erfahren. Und deswegen, wie eingangs gesagt, ist es für mich der größte Schatz, den ich dank diesem Foodblog mir einfach selbst aufgemacht habe. Das ist, als ob ich den ausgegraben habe und so viel für mich, als Christine da drin war. So viel Höhen, so viel Tiefen, so viel Schmerz, so viel Erfolg. Das war wie ein Drama. Also so, das, alles war wie so ein Hollywood-Buster. Da waren alle Themen drin. Und und ich möchte keinen einzigen Fehler und kein einziges High und kein einziges Low möchte ich mehr missen. Ich würde alles nochmal genauso machen. Weil alles dazugehört hat, alles. Und,
okay, das hört mir sich schon zu sehr nach Schluss an. Nein. Ich habe noch zu viele Fragen. Also,
halt, stopp, jetzt rede ich.
Das kannst du gleich nochmal alles erzählen. Das hört sich so nach einem schönen Schlusswort an, aber da sind wir noch nicht.
Nein.
Ich würde gerne von dir erfahren, es gab ja immer, das hattest du auch schon angedeutet, Höhen und Tiefen. Wie bist du mit so, wir sind heute ein bisschen so.
Wir sind voll esoterisch unterwegs.
Ja, ich fühle
den Vibe. Jasmin, kannst du bitte beim nächsten Mal Räucherstäbchen mitbringen? Ich bin gerade im Räucherstäbchen.
Ich habe noch so eine Salzlampe, diese roten Salzsteinlampe oder Rosenquarzlampen.
Ja. Ich habe Edelsteine gesammelt, wusstest du das?
Oh, Daniel, was ist heute los mit dir?
Nächstes Mal bringe ich Tarotkarten mit. Gab früher diese Edelstein-Selbermach-Sets, wo man die selber züchten konnte.
Das war doch nur mit Salz, oder nicht?
Nein, das war nur mit Salz. Das stört meine Kindheit jetzt nicht.
Das waren Salzkristalle. Das ist
Mama, sag mir, dass das kein Salz war.
Okay, warte. Jetzt bitte nicht so fröhlich werden. Das wird nämlich jetzt wieder dramatisch. Es gab wahrscheinlich sehr viele krasse Hochs, die man hat, wenn coole Aufträge reinkommen, wenn ein Reel viral geht, Bestätigung. Ich glaube, damit kommt man immer ganz gut zurecht, auch wenn es einen vielleicht manchmal rastlos macht. Was ist, wenn du mal eine Phase hattest, wo du dachtest, oh, es ist irgendwie alles Mist? Oder gab es das überhaupt, wo du dachtest, Reels funktionieren nicht, Blog funktioniert nicht, ich wollte den Auftrag, der ist jetzt irgendwie abgesprungen, weil oder... Wie bist du damit umgegangen?
Was war dein größtes Tief, glaube ich, ist so die und wie bist du da rausgekommen?
Oder hattest du überhaupt so eine Phase, wo du auch mal gesagt hast, 1-2 Wochen, boah, ich habe keinen Bock, ich lass mich alle in Ruhe, ich hänge das ganze Ding jetzt an den Haken, bewerb mich wieder und Punkt.
Also Tiefs, ganz viele natürlich und die gehören dazu. Ich glaube, die habe ich auch immer noch einmal die Woche, habe ich immer so ein Tief. Ja,
also, Club der Krisen. Ich habe das auch so einmal in der Woche.
Und das ist bei so einem volatilen Business, Leute, auch normal. Also es ist ja, morgens ist es so und am nächsten Tag ist es schon wieder anders. Und damit umzugehen und darauf zu reagieren, das macht ja mit uns was. Das macht mit unserem Nervensystem was. Das macht, ist ja nichts mehr stetig und auf nichts mehr können wir uns ja 100% verlassen, dass das funktioniert.
Ja.
Also deswegen, ich sag mal, das macht keine Krise mit mir. Damit kann ich auch mittlerweile wirklich gut umgehen. Aber eben auch, weil ich, ich sag mal, so ein einen gesunden Abstand zu dem allen auch geschaffen habe. Der war ganz arg wichtig für mich, weil ich so tief mit allem so verbunden, so symbiotisch war. Das war ganz gut, mich da ein bisschen rauszulösen. Ein wirklicher Tiefpunkt war der, den ich schon erzählt habe, also wirklich dieser Burnout, ja, wie auch immer man den betitelt. Aber da war ich an einem körperlichen Punkt, wo ich gespürt habe, ich kann körperlich nicht mehr.
Der Kopf will, aber der Körper kann nicht.
Also mein Kopf, ich glaube mental hätte ich diese mentale Stärke, weil ich habe es ja auch noch durchgezogen davor, aber ich bin da zu oft zu lang über Grenzen gegangen, die mir so viel abverlangt haben.
Dein Kopf hat ja alles übersteuert. Dein Kopf sagt, du kannst das alles noch. Ja. Und du merkst ja im Kopf gar nicht, dass dein Körper die ganze Zeit sagt, ich kann nicht
Alarm,
mehr. Hilfe,
Alarm,
Hilfe.
Alarm, genau. Alarm, 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 Alarm. Ja, ja, und das hat mir aber auch gezeigt, wie willensstark ich bin. Also wie lang ich wirklich in einem in so einem Alarmstadium trotzdem so lange noch so gut auf so einer Güte auch weitergearbeitet habe. War aber ein total wichtiger Punkt, dass ich da einmal so komplett gegen die Wand gefahren bin, weil das war der Punkt, wo ich dann kompromisslos nur nach mir geschaut habe. Mhm. Ganz andere Themen beleuchtet habe, super sanft und ganz wohlwollend mit meinem Körper umgegangen bin, dem viel zurückgegeben habe, was vorher nie Thema war. Ich bin so schlecht mit meinem Körper umgegangen, habe so schlecht geschlafen. Und das sind Dinge, die, glaube ich, auch wichtig sind, darüber auch zu sprechen. Ich bin da total offen. Und ich glaube, das vermuten auch Menschen nicht bei mir, weil sie mich eben auch anders erleben. Aber für mich war das einer meiner wertvollsten Momente, weil ich da auch nochmal die Segel neu gesetzt habe und viel, viel zurückgegeben habe an mich selbst. Deswegen gibt es Tricky Tina auch
heute. Was meinst du, dass
noch
sie das nicht von dir vermuten, weil du es nach außen sehr kraftvoll, fröhlich,
ja, genau.
Powerfrau, schaffe ich schon, lächeln.
Ja. Das bin ich auch.
Also ich glaube, ich verstehe das sehr.
Dieses viel benutzte Wort Authentizität ist, glaube ich, etwas, was ich lebe und da gehört eben dieser Anteil auch dazu. Ich hätte auch kein Problem zu sagen in der Story, Leute, geht heute nicht, weil, keine Ahnung, Wechseljahre. Ich fange an zu schwitzen oder so. Das ist jetzt meine Zeit. Geht jetzt los bei mir. Ich finde das so wichtig, darüber zu sprechen. Ich weiß auch, ich habe so viele Frauen in meiner Community, denen es genauso geht, spricht keine Frau drüber.
Ja, ich werde es tun. Da hast du vollkommen recht, da
ich
werde es tun. Das ist so ein Thema. Ist du wirst es tun.
Ja, natürlich werde ich es tun.
Was, das finde ich richtig wie bedeutet, gut. Was bedeutet das? Erzähl es mal.
Ja, es ist eine Idee, die mir zugeflogen kam und das kennt ihr vielleicht, dass man irgendwie typisch so unter der Dusche steht und im Wald spazieren geht und plötzlich kommt so ein Ding. Ja, und den hatte ich, dass ich verstanden habe, dass ich gerade auch anders esse, dass ich viel ausprobiere, eben mein Hormonsystem zu stabilisieren und eben auch mit meinem Körper anders umgehen möchte, damit ich die nächsten Jahrzehnte einfach wahnsinnig fit und lebendig und so energiegeladen bleibe. Und eben da einen Anteil wie eine kleine Kolumne machen möchte zum Thema Wechseljahre und auch die Ernährung. Und da wird mehr zu sehen sein demnächst.
Spannend, da bin ich sehr, sehr cool gespannt drauf.
Voll Daniel.
Aber gilt auch für Herren.
Nein, das ist genauso.
Das wird sehr spannend, ja.
Nein, aber es ist, also ich glaube wirklich, es ist ein Thema, was eigentlich in der Öffentlichkeit nicht stattfindet, wie so viel, was weibliche Themen sind, die nicht stattfinden. Und das, ich finde, da, und die Wiedererkennbarkeit mit der Community, mit der Followerin, die das vielleicht gerade selber durchlebt, oder vielleicht noch nicht hat, aber vielleicht in einigen Jahren. Das ist ja auch immer, man möchte das dann halt
die
vielleicht schon mal wissen.
Die Community altert ja mit uns auch.
So,
ne? Und Probleme, die wir heute haben, haben auch ganz, ganz viele aus der Community vielleicht gerade heute. Und warum nicht darüber sprechen? Ich finde das super spannend.
Ja.
Ja,
ich bin schon sehr gespannt auf dein Projekt.
Es geht bald los.
Ja?
Ja.
Oh. Sehr cool. Liebe Christina, ich muss wirklich sagen, dass ich mich in super vielen Punkten, die du erzählt hast, total wiederfinden kann. Auch mit den Wechseljahren, auch wenn ich sie noch nicht habe, aber ich denke, ich werde da ganz gerne auch drauf dann zurückgreifen. Ich finde, ich konnte mich total identifizieren und ich glaube, das ist bei mir auch gerade so ein Punkt. Ich bin halt einfach noch gar nicht so lange dabei wie du. Das heißt, du hast halt auch viel mehr Phasen, Ups and Downs gehabt. Und auch diese Punkte, diese einzelnen Stationen, die du beschrieben hast, kann ich sehr nachempfinden. Und fand das Gespräch auch sehr, sehr wertvoll. Ich konnte wirklich unglaublich viel mitnehmen. Hättest du denn einen Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Die
und an uns. Ne? Du bist ja quasi, wenn man sagen darf, ein alter Hase in dem Feld. Ne?
Na, also einfach zu sagen, ich finde, das ist ja auch der Teil unseres Podcasts, dass wir Leuten, die noch nicht so weit sind wie wir, etwas mitgeben. Und ich habe das Gefühl, du bist noch mal so ein Level weiter. Du hast schon die nächste Welt erreicht in Mario.
So wie Mario den Pilz, den Superpilz, genau. Habe ich schon gegessen.
Ja, du bist schon ein Level weiter auf jeden Fall. Und,
ja, schön, es freut mich sehr, ein schönes Feedback. Ich glaube, was ich den Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchte, ist, dass sie das, was sie tun, erstmal für sich machen. Also gar nicht so sehr im Außen sein und gar nicht so sehr zu schauen, was will denn der Markt und was wollen die denn von mir, sondern was will ich denn für mich? Und dann entwächst da vielleicht auch was anderes. Und auch so mutig zu sein, wirklich seinen eigenen Weg zu entscheiden und ihn auch zu gehen. Und ich bewundere jeden Einzelnen da draußen für das, was er tut und wie er es tut. Und selbst wenn du sagst, ich habe jetzt 5000 Follower, die sind aber super treu und ich liebe jeden Einzelnen, dann go for it und mach's. Mach's für dich, mach's in deiner Freude. Und ich glaube, der Erfolg, der kommt und folgt dem der reinen Freude und deswegen sei in deiner Freude.
Wow, das war ein sehr, sehr schöner Schlussappell. Christine, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast und uns einfach an deinem Leben, an deinem Business hast teilhaben lassen. Alle Infos zu dir, zu deinen Kanälen, zu allem, was wir besprochen haben, findet sich natürlich in den Shownotes. Und ich glaube, ich habe sehr, sehr viel gelernt und ich glaube, für den Hörer war es auch super interessant. Und wenn dir das gefallen hat, lass uns doch gerne 5 Sterne da, abonniere unsere Kanäle und schau unbedingt bei Tricky Tine vorbei. Denn Tine hat das geschafft, wovon wir heute noch träumen.
Super, vielen Dank auch von mir. Und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal.
Tschüssle.
Das war's auch schon wieder mit Kochen und Kohle. Danke, dass du dabei warst. Und wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.